Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Wir schaffen das, hat Angela Merkel im Spätsommer 2015 gesagt. Der Satz wird der Bundeskanzlerin bis heute unter die Nase gerieben von den Gegnern ihrer Flüchtlingspolitik. Die grüne Null, die schaffen wir, sagt nun Merkels Nachfolgerin im CDU-Vorsitz und meint damit, Klimaschutz geht auch, ohne die Bürger unterm Strich stärker zur Kasse zu bitten. Ob AKK dieses Versprechen halten kann? Schauen wir mal. Der Klimaschutz zum Nulltarif, ein Thema in den Informationen am Abend. Außerdem geht es um den Soli. Finanzminister Scholz will ihn nun auch für Spitzenverdiener immerhin abschmelzen. Und um Wegwerfartikel auf deutschen Straßen. Die Bundesumweltministerin möchte deren Hersteller an den Kosten der Straßenreinigung beteiligen. Das und mehr bis 18.40 Uhr mit Christine Heuer im Studio. Danach im Hintergrund: Erinnern in Zeiten der Krise, ein Jahr nach dem Brückeneinsturz in Genua. Der Soli soll weg, aber nur für 90% der Bürger. Die oberen 10% sollen den Steuerzuschlag für Ostdeutschland weiterhin bezahlen, nur dass er eben nicht mehr für Ostdeutschland ausgegeben wird. So sah jedenfalls der ursprüngliche Plan von Olaf Scholz aus. Den ändert der Finanzminister jetzt ein bisschen wenigstens. Für die unteren 2/3 der Spitzenverdiener ist er bereit, den Soli abzuschmelzen. Das alles unter Wahrung der schwarzen Null. An der wollen SPD und Union bis auf Weiteres nämlich festhalten. Volker Findhammer über die neue deutsche Steuerdebatte.
Von einem guten Beitrag für das Wirtschaftswachstum in Zeiten einer schwächelnden Konjunktur spricht Finanzminister Olaf Scholz. Denn für kleine und mittlere Einkommen bis zu einer Grenze von knapp 74.000 Euro im Jahr, für ledige oder 152.000 Euro für Paare, soll die Abgabe ganz entfallen. Darüber hinaus soll es eine sogenannte Milderungszone für weitere 6,5% der Steuerzahler geben, für die die Abgabe zumindest in Teilen wegfällt. Allein die verbleibenden 3,5% der Spitzenverdiener sollen dem Entwurf zufolge den Solidaritätszuschlag weiter zahlen.
Und ich glaube, dass es gerecht ist, dass wir die unverändert bestehenden Aufgaben zur Finanzierung der deutschen Einheit dann von denjenigen tragen lassen, die das allergrößte Einkommen haben,
sagt Olaf Scholz. Der Entwurf geht damit deutlich über die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag hinaus. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sprach dennoch nur von einem ersten wichtigen Schritt.
Unsere Position ist nach wie vor klar. Wir stehen für eine vollständige Abschaffung des Solis, aber sind froh über diesen ersten Schritt und dass sich die SPD und nun der Finanzminister bewegt.
Außer Frage steht für die CDU, dass der Soli möglichst bald ganz auslaufen soll, betonte Ziemiak. Diese Geduld wollen AfD und FDP gar nicht erst aufbringen. Für beide ist eine Erhebung des Solis nach dem Auslaufen des Solidarpakts für Ostdeutschland ab dem kommenden Jahr verfassungswidrig, weil es sich um eine zweckgebundene Steuer handelt.
Wir haben schon wesentlich früher im letzten Jahr gefordert, dass der Solidaritätszuschlag für alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu entfallen hat. Wir haben darauf aufmerksam gemacht, dass wir hier in eine ganz, ganz schiefe rechtliche Situation vom Verfassungsgericht gelangen können.
So der AfD-Finanzpolitiker Kai Gottschalk am Morgen im Deutschlandfunk. Maßgeblich für diese Auslegung ist ein Gutachten des früheren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Hans-Jürgen Papier, in dem argumentiert wird, dass mit dem Auslaufen des Solidarpakts, wenn also die explizite Förderung der ostdeutschen Bundesländer entfällt, auch der Rechtsgrund für die Sonderabgabe hinfällig ist. Auf diesen Sachverhalt setzt auch die FDP.
Der Solidarpakt läuft ja auch aus. Das war die Begründung für diese Sonderabgabe. Es hat alle belastet, für die das eingeführt wurde. Da muss auch derselbe Personenkreis zum richtigen Zeitpunkt entlastet werden. Alles andere wäre verfassungswidrig.
So FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg am Morgen im ZDF. Doch Bundesfinanzminister Olaf Scholz lässt sich von diesen Klageandrohungen nicht irritieren.
Die Lösung, die wir vorschlagen, ist verfassungskonform,
erklärte Scholz heute, zumal es nach wie vor nachvollziehbare Gründe für die weitere Erhebung der Steuer zumindest von den Besserverdienern gebe. Denn mit dem Ende des Solidarpakts seien gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West doch nicht erreicht. Und dafür würden die Abgaben der Spitzenverdiener weiter gebraucht. Dennoch soll auch für sie zu einem späteren Zeitpunkt ein Beschluss gefasst werden.
Aus Gründen der Gerechtigkeit finden sehr viele, die Sozialdemokratische Partei und ich zum Beispiel, dass das aber zum Beispiel auch dadurch erfolgen kann, dass diejenigen, die zum Beispiel 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen Jahreseinkommen haben, die Beträge, die sie heute mit dem Soli zahlen, auch weiterzahlen können, aber eben durch eine für sie etwas angehobene Einkommensteuer.
Da aber dürfte der Koalitionspartner kaum mitspielen und auch die Wirtschaftsverbände fordern unisono, die komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags.
Volker Findhammer. Die Koalition will also weiterhin keine neuen Schulden aufnehmen. Und das, obwohl mittlerweile auch die Union sich zu ehrgeizigen Klimaschutzmaßnahmen bekennt. Und jeder weiß, dass die sehr, sehr teuer werden können. Annegret Kramp-Karrenbauer ficht das nicht an. Die CDU-Chefin propagiert in Meinungsartikeln und Interviews, Zitat, Klimaschutz mit Forschergeist und Fantasie. Ihr Versprechen, die grüne Null, die schaffen wir. Klar, dass auch das ein breites Echo findet in der Hauptstadt, aus der Nadine Lindner für uns berichtet.
Wie weiter in der Klima- und Umweltpolitik? Das bleibt die politische Kernfrage dieses Sommers. An Einzelvorschlägen mangelt es nicht, ein Gesamtkonzept lässt jedoch weiter auf sich warten. Annegret Kramp-Karrenbauer hatte zum Beispiel eine Abwrackprämie für alte Ölheizungen ins Spiel gebracht, die CDU-Chefin heute im Morgenmagazin.
Wir wissen, dass es viele alte Ölheizungen gibt. Die wollen wir ersetzen unter dem Gesichtspunkt, wie können wir CO2 einsparen.
Außerdem will die CDU-Chefin eine tiefgehende klimapolitische Überprüfung von Steuern und Abschreibungen. Grundsätzliche Zustimmung gab es von den Grünen. Allerdings warf Grünen-Chef Robert Habeck heute Morgen im Deutschlandfunk der CDU-Chefin Widersprüchlichkeit vor.
Denn noch immer fördert der Staat, also ihre Bundesregierung, den Neueinbau von neuen Ölheizungen. Also sie redet davon, Ölheizungen abzuwracken. Deutschland fördert mit bis zu 3.000 Euro pro Ölheizung im Moment noch Ölheizungen.
Das Wirtschaftsministerium bestätigte am Mittag, dass derzeit noch besonders effiziente Ölheizungen gefördert würden. Allerdings werde das Fördersystem derzeit überarbeitet. SPD-Umweltministerin Svenja Schulze äußerte sich zurückhaltend, wenn auch positiv zurückhaltend, zum Vorstoß der CDU-Chefin.
Ich freue mich, dass die Union jetzt einsteigt, endlich in den Wettbewerb von konstruktiven Vorschlägen. Wir werden das alles am 20.09. im Klimakabinett zusammenführen und dort ein Gesamtkonzept vorlegen. Ich gehe davon aus, dass diese Vorschläge über die zuständigen Ministerien dann auch eingebracht werden.
Streit gibt es jedoch zur Finanzierung der Klimaschutzmaßnahmen. In der SPD mehren sich die Stimmen dafür, die schwarze Null im Bundeshaushalt aufzugeben. Auch Grünen-Chef Habeck sprach sich dafür aus.
Die schwarze Null halten, alle möglichen Ausgabenforderungen formulieren. Das wird nicht funktionieren. Wir werden eine massive Investition in Klimaschutzprojekte brauchen.
Der Haushalt sei bereits jetzt knapp kalkuliert. Da könne man nicht ständig neue Klimamaßnahmen versprechen, die alle Geld kosten würden, ohne woanders zu kürzen, so Habeck. Ob Heizungsabwrackprämie oder Ausbau des Nahverkehrs, alles sei mit zusätzlichen Ausgaben verbunden. Der Grünen-Chef am Mittag in Berlin.
Die müssen gegenfinanziert werden oder sollten gegenfinanziert werden. Und im Moment vermisse ich bei den Akteuren der Großen Koalition und vor allem bei denen der Union Ehrlichkeit und Klarheit, was das für den Haushalt bedeutet. Das ist keine solide Politik. Und im Grunde sind die ganzen Ansagen, alles zu ermöglichen und gleichzeitig nichts zu ändern, politisch hoch unseriös.
Keine Neuverschuldung für mehr Klimaschutz. Diese haushaltspolitische Marschrichtung haben dagegen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Vizekanzler sowie Finanzminister Olaf Scholz von der SPD vorgegeben. Scholz heute Mittag in Berlin.
Wir können die Aufgaben, die wir stemmen, ohne neue Schulden leisten. Und ganz klar ist, wir werden die Mittel, über die wir verfügen, dann sehr klug einsetzen müssen. Das wird gegenwärtig vorbereitet und da wird etwas sehr Vernünftiges bei herauskommen. Jetzt zählen Taten und nicht Worte.
Der Haushalt für das kommende Jahr wird in der ersten Sitzungswoche des Bundestags im September debattiert. Der Haushaltsentwurf, den das Bundeskabinett Ende Juni beschlossen hatte, kommt ohne neue Schulden aus und erfüllt damit die schwarze Null. Allerdings nur, weil der Finanzminister knapp 10 Milliarden Euro aus der Rücklage für Flüchtlingsausgaben entnimmt. Endgültige Entscheidungen zum umweltpolitischen Kurs fallen bei der zentralen Sitzung des Klimakabinetts am 20. September. Dann soll es endlich ein Gesamtkonzept geben. Bis dahin wird es sicherlich noch weitere einzelne klimapolitische Vorstöße geben.
Nadine Lindner. An der Klimafront, das ist eine ihrer wichtigsten Aufgaben, kämpft Umweltministerin Svenja Schulze Tag für Tag. Fast genauso häufig macht sie Vorschläge zur Müllvermeidung. Heute hat die Sozialdemokratin angekündigt, die Hersteller von Wegwerfartikeln an deren Entsorgung durch die Kommunen beteiligen zu wollen. Wer also Kaffeebecher, Fastfood-Verpackungen oder Filterzigaretten verkauft, soll dafür bezahlen, wenn die Kunden Wege und Plätze mit solchen Produkten zumüllen. Katharina Hamburger aus Berlin.
Leere Kaffeebecher, Zigarettenkippen, schmutziges Plastikgeschirr. Alles gemacht für unterwegs. Und unterwegs werden diese Dinge auch weggeworfen. In den Mülleimer am Straßenrand oder einfach auf die Wiese im Park. Das soll, wenn es nach Bundesumweltministerin Svenja Schulze geht, bald der Vergangenheit angehören. Erreichen will die SPD-Politikerin das aber nicht mit einem Verbot, sondern indem sie bei den Kosten für die Entsorgung dieses Mülls ansetzt.
Die Kosten für die Reinigung, die tragen wir alle. Und diese Kosten, die steigen, teilweise übersteigen die Kosten für die Stadtreinigung die geplanten Ausgaben.
Diese Kosten, die sollen nun in Zukunft nicht mehr nur von den Kommunen getragen werden.
Wir verteilen die Kosten jetzt einfach neu nach dem Verursacherprinzip.
Treffen soll das aber nicht, zumindest direkt, diejenigen, die den Müll produzieren, also die Verbraucher, sondern diejenigen, die die Verpackungen herstellen.
Wer also Fastfood-Verpackungen, Einwegbecher und Zigarettenfilter herstellt, der zahlt nachher auch für ihre Entsorgung.
Schulze beruft sich dabei auf eine im Mai beschlossene EU-Richtlinie. Die Maßnahme Schulzes soll zum einen dafür sorgen, dass die Kommunen entlastet werden, die für die Reinigung von Straßen und Plätzen verantwortlich sind. Aber damit soll auch ein Anreiz geschaffen werden, dass Unternehmen auf andere, umweltfreundlichere Verpackungsmaterialien umstellen. Wie hoch die Kosten sind, die auf die Hersteller zukommen, das lässt sich momentan offenbar noch nicht sagen. Aus diesem Grund macht der Verband Kommunaler Unternehmen, VKU, nun eine repräsentative Erhebung.
In den kleineren Kommunen, in touristischen Zentren, genauso wie an den Stadträndern, in Parks und an Gewässerstreifen, in Bundesstraßen, an Wohngebieten und natürlich auch über die Jahreszeiten verteilt, weil wir dort natürlich auch entsprechende Schwankungen kennen.
So der Präsident des VKU, der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling. Es geht darum zu erfassen, wie groß der Anteil an Einwegverpackungsmüll ist und welche Kosten für dessen Entsorgung anfallen. Die Daten dieser Erhebung sollen dann auch Grundlage für das entsprechende Gesetz sein, das bis 2021 auf den Weg gebracht werden soll.
Der Bericht von Katharina Hamberger. Es ist das Gesprächsthema im politischen Amerika. Der schwerreiche Unternehmer Jeffrey Epstein hat sich im Gefängnis offenbar das Leben genommen. Er saß wegen des Verdachts ein, über viele Jahre Dutzende, auch minderjährige Mädchen missbraucht und einen illegalen Sexhandelsring aufgebaut zu haben. Epstein hatte viele reiche und einflussreiche Bekannte. Er galt als ausgezeichnet vernetzt. Und genau hier wird das Thema politisch. Denn der Tod des Angeklagten im Gefängnis gibt zu Spekulationen über die mögliche Verstrickung wichtiger Politiker Anlass. Heute Nachmittag hat sich US-Justizminister William Barr zu dem Fall geäußert. Thilo Kössler in Washington, was hat er denn gesagt?
Also Frau Heuer, er hat überhaupt keine Einzelheiten genannt. Er ist nicht eingegangen auf die Fragen, die hier alle beschäftigen, nämlich was ist da in der Nacht zum Samstag passiert, warum war Jeffrey Epstein allein in der Zelle, obwohl er erst am 23. Juli offenbar einen Selbstmordversuch unternommen hatte, warum stand er nicht mehr unter besonderer Beobachtung für suizidgefährdet, was ist auf den Überwachungskameras zu sehen und so weiter und so weiter. Über all das kein Wort, aber Bill Barr hat sich entsetzt gezeigt. Er und das gesamte Justizministerium seien entsetzt gewesen, dass dieses Bundesgefängnis Metropolitan Correctional Center in New York nicht in der Lage gewesen sei, diesen ganz besonderen Häftling zu überwachen.
I was appalled, and indeed the whole department was, and frankly angry, to learn of the MCC's failure to adequately secure this prisoner.
Bill Barr hat eine gründliche Untersuchung angekündigt. Man werde alle Einzelheiten auf den Grund gehen und die Frage klären, warum es hier zu diesen besorgniserregenden Regelverstößen kam, wie er sagte. Und der Justizminister hat angekündigt, dass auch in der Sache der Anklagen gegen Epstein weiter ermittelt wird. Keiner der Komplizen, sagte Barr, kein Mitverschwörer Epsteins könne sich zurücklehnen. Niemand dürfe sich in Sicherheit wiegen.
But let me assure you that this case will continue on against anyone who was complicit with Epstein. Any co-conspirators should not rest easy.
Jetzt muss man wissen, Frau Heuer, dass das Department of Justice, also das Justizministerium und sein Chef Bill Barr, die Aufsichtsbehörde sind, dieser Bundesbehörde für die Gefängnisse und damit auch für das berüchtigte MCC. Also es gibt da auch eine politische Verantwortung des Justizministers.
Worauf, Thilo Kössler, konzentrieren sich die Ermittlungen in dem Fall und zu den Hintergründen jetzt?
Sie gehen in zwei Richtungen. Zu einen werden die Fragen im Mittelpunkt stehen, die ich schon genannt habe. Was ist da in dieser Nacht im Hochsicherheitstrakt passiert? Wie konnte Jeffrey Epstein Selbstmord begehen in einer Zelle, in der alles, aber auch alles alles, was einen Selbstmord möglich machen würde, entfernt worden war? Schnürsenkel, Gürtel, Haken etc.? Und wie ist das Versagen der Vollzugsbeamten zu erklären? Man weiß, dass es unhaltbare Zustände in den amerikanischen Gefängnissen gibt. Und ein Problem ist der eklatante Personalmangel, der zu Doppelschichten führt, zu obligatorischen Überstunden. Einer der Bediensteten, die für Epstein zuständig waren, hat offenbar 5 Tage hintereinander in Doppelschichten gearbeitet. Das übrigens führt auch zu furchtbaren Gewaltexzessen in den Gefängnissen. Und dann geht es aber zweitens natürlich um die Straftaten von Jeffrey Epstein, der wegen dutzendfachem sexuellen Missbrauch angeklagt war, der junge Mädchen in die Prostitution getrieben hat, einen ganzen Mädchenhändlerring organisiert hat und der Leute hatte, die ihm zugearbeitet haben. Ghislaine Maxwell zum Beispiel, die Tochter von Robert Maxwell, dem britischen Medienmogul, sie soll Epstein die Frauen zugetrieben haben. Sie ist offenbar in Großbritannien, aber niemand weiß wo. Also es gibt unglaublich viele Fragen, die hier zu klären sind. Und es haben sich jetzt natürlich auch die Anwälte der Opfer eingeschaltet. Und wobei sich noch gar nicht alle Opfer gemeldet haben, ganz offensichtlich.
Man liest und hört, dass da jetzt sehr viele Verschwörungstheorien auch zu diesem Fall im Umlauf sind. Worüber wird denn da genau spekuliert in den USA?
Naja, das sind natürlich die Zutaten. Das ist eine Gemengelage, die für Verschwörungstheorien nur so angetan ist. Stichworte Mädchenhandel, Milliardäre mit unklaren Geldquellen, Flüge in Privatjets, Epsteins Kontakte zur High Society. Epstein kannte Ex-Präsident Clinton, Epstein kannte Donald Trump. Ein Komödiant namens Terrence Williams hat schon kurz nach Bekanntwerden des Todes von Epstein getwittert, Epstein hatte Informationen über Bill Clinton, nun ist der tot, womit suggeriert hat, dass Epstein nicht Selbstmord begangen hat, sondern einem Mordkomplott Bill Clintons zum Opfer gefallen ist. Das Schlimme daran war, Frau Heuer, dass Donald Trump diesen Tweet retweetet hat, also weiterverbreitet hat und sich damit diese Verschwörungstheorie zu eigen machte. Das führt natürlich hier zu politischen Diskussionen. Auf der anderen Seite wurde natürlich auch Trump unter dem Hashtag TrubbyBuddyCount in Verbindung mit dem Tod gebracht, obwohl es auch in diese Richtung bisher keine Beweise dafür gibt.
Es gibt also aber schon die Versuche, politisch zu profitieren von dem Fall.
Naja, es gibt diese Versuche, politisch zu profitieren, zunächst mal in den Social Media, die sind dazu angetan, aber ich glaube, man muss jetzt den Ermittlern das Feld überlassen und den Anwälten der Opfer und dann wird man sich auch um die Hintermänner kümmern müssen und in der Tat auch auf die Rolle schauen, die die Prominenten gespielt haben, die mit Epstein in Kontakt standen, denn diese quälende Frage steht ja im Raum, hat sich die High Society in irgendeiner Art und Weise etwas zu Schulden kommen lassen, hat sie von Epstein profitiert?
Und wenn ja, wer in der High Society?
Und wenn ja, wer in der High Society?
Thilo Kössler aus Washington, vielen Dank dafür. Die Proteste in Hongkong gehen weiter und sie werden immer intensiver. Heute haben die Demonstranten den Flughafen lahmgelegt. Peking droht immer offener mit harten Konsequenzen. Steffen Wurzel über die Lage in Hongkong.
Auch 10 Wochen nach Beginn der Massenproteste in Hongkong kommt die Stadt nicht zur Ruhe. Heute war der Flughafen der chinesischen Sonderverwaltungsregion der Mittelpunkt der Proteste. Den 4. Tag in Folge versammelten sich Anti-Regierungsdemonstranten in den Check-in- und Ankunftsbereichen der Terminals. Heute kamen so viele Demonstranten, dass sich das Flughafenmanagement am Nachmittag Ortszeit entschied, alle Abflüge für heute zu streichen. Betroffen waren und sind Verbindungen in die ganze Welt, unter anderem mehrere Abend- und Nachtflüge nach München, Frankfurt und Zürich. So gut wie nicht betroffen waren anfliegende Maschinen. Fast alle landeten heute pünktlich in Hongkong. Die Demonstranten verwandelten den Hongkonger Flughafen in eine Art riesiges Protestcamp mit Sitzstreiks, Sprechchören, Handzetteln und zigtausenden kleinen und großen Plakaten machten sie Stimmung gegen den pro-Festland chinesischen Kurs der Hongkonger Regierung. Erneut forderten die Demonstranten auch eine unabhängige Untersuchung der teils brutalen Polizeieinsätze in den vergangenen Wochen. Immer wieder zeigten die Demonstranten Passagieren auch Handyaufnahmen genau dieser Einsätze. Auch wenn der Betrieb am Hongkonger Flughafen morgen wieder weitgehend normal laufen soll, mit der mehrere Stunden dauernden Totalblockade eines der größten Flughäfen Asiens haben die Proteste eine neue Eskalationsstufe erreicht. Ebenfalls eskaliert hat die Situation heute Chinas Staats- und Parteiführung. Zum einen durch neue Propagandavideos diverser staatlicher Nachrichtenportale. Sie zeigen, unterlegt mit dramatischer Musik, hunderte Meter lange Wagenkolonnen. Zu sehen sind teils gepanzerte Truppentransporter der chinesischen Armee, die sich auf den Weg ins südchinesische Shenzhen machen. Die Stadt ist die Nachbarstadt Hongkongs auf Festland chinesischer Seite. Diese Propagandavideos können also als offene militärische Drohung verstanden werden. Chinas für Hongkong zuständige Regierungsbehörde rüstete heute verbal auf. Sprecher Yang Guang sagte in Peking: Seit Tagen greifen die radikalen Protestierer in Hongkong Polizisten mit gefährlichen Gegenständen an. Sie begehen schwere Gewaltverbrechen und zeigen inzwischen Tendenzen, die sich dem Terrorismus zuwenden. Einen Unterschied zwischen den in den allermeisten Fällen friedlichen Demos und den gewaltsamen Ausschreitungen in Hongkong macht Chinas Staats- und Parteiführung seit Beginn der Proteste nicht. Dass sie die Protestierenden aber nun in die Nähe des Terrorismus rückt, macht deutlich, die Führung in Peking setzt auf Eskalation, nicht auf Nachgeben. Auch die Protestierenden in Hongkong haben heute betont, dass sie weitermachen wollen. Für Sonntag ist in Hongkong eine neue Riesendemo geplant.
Über die Situation in Hongkong berichtete Steffen Wurzel. Italiens Innenminister Salvini will Neuwahlen. Er verspricht sich in diesem Fall einen Sieg, also selbst Ministerpräsident zu werden. Letzte Woche hatte Salvini dafür die Koalition seiner rechten Liga mit der Fünf-Sterne-Bewegung in Frage gestellt. Die Fünf-Sterne wehren sich. Angeblich sind sie im Gespräch mit den Sozialdemokraten. Und in dieser Situation haben heute Nachmittag die Fraktionsvorsitzenden im italienischen Parlament über einen Termin für ein Misstrauensvotum gegen den jetzigen Regierungschef Conte beraten. Jörg Seiselberg aus Rom.
Salvini dringt auf schnelle Neuwahlen. Die oppositionellen Demokraten und die Fünf-Sterne-Bewegung spielen auf Zeit. Eine erfolgreiche Misstrauensabstimmung ist die Voraussetzung dafür, dass Staatspräsident Mattarella den Weg für mögliche Neuwahlen öffnen kann. Sowohl die Demokraten als auch die Fünf-Sterne-Bewegung haben deutlich gemacht, dass sie schnelle Neuwahlen verhindern wollen. Der ehemalige Regierungschef der Demokraten Renzi hat eine Übergangsregierung ins Gespräch gebracht, zu deren Unterstützung er auch die Fünf-Sterne-Bewegung eingeladen hat. Matteo Salvini dagegen bastelt bereits an einem möglichen Rechtsbündnis für Neuwahlen. In einem Zeitungsinterview kündigte er Gespräche mit Berlusconi und Giorgia Meloni, der Chefin der ehemals neofaschistischen Partei Fratelli d'Italia, an. Salvini will ihnen einen Wahlpakt vorschlagen gegen, so der Führer der rechten Lega, das Italien der Neinsager.
Jörg Seiselberg aus Rom und die Fraktionsvorsitzenden sind inzwischen auseinandergegangen. Morgen soll der Senat über einen Termin für das Misstrauensvotum gegen Giuseppe Conte abstimmen. Vertreter der USA und der Taliban haben ihre Afghanistan-Gespräche in Katar beendet. Bernd Muschborowska.
Bis 2.30 Uhr Ortszeit hätten sie mit der US-Delegation verhandelt, teilten die Taliban am Morgen mit. Nun würden beide Seiten mit ihrer jeweiligen Führung über die weiteren Schritte beraten. Seit Juli vergangenen Jahres verhandeln die USA mit der Taliban-Führung über ein Ende des Krieges in Afghanistan. Die afghanische Regierung ist nicht dabei, da sie von den Taliban nicht anerkannt wird. Frieden für Afghanistan könne aber nicht über die Köpfe der Regierung hinweg vereinbart werden, sagte Präsident Ashraf Ghani gestern während einer Veranstaltung anlässlich des muslimischen Opferfestes Eid al-Adha in Kabul. Unklar ist, was nach einer Vereinbarung mit den Taliban aus den Präsidentschaftswahlen wird, die für den 28. September geplant sind. Es wird bereits darüber spekuliert, dass die Wahlen erneut verschoben werden. Die Taliban hatten die Bevölkerung in Afghanistan aufgefordert, nicht zur Wahl zu gehen und mit Anschlägen gegen Wahllokale gedroht. Erst vergangene Woche waren bei der Explosion einer Autobombe in der afghanischen Hauptstadt mindestens 14 Menschen getötet und mehr als 140 verletzt worden, darunter vor allem Zivilisten.
Informationen von Bernd Moschborowska. Gewalt, Armut, Korruption. Wegen dieser Probleme verlassen jeden Monat tausende Menschen Guatemala, um ein besseres Leben zu suchen, viele von ihnen bekanntlich in den USA. Der bisherige Präsident des Landes, Morales, hatte ein umstrittenes Migrationsabkommen mit den USA auf den Weg gebracht. Bei den Präsidentschaftswahlen haben jetzt die Guatemalteken den konservativen Politiker Alejandro Yamatei zu seinem Nachfolger gewählt. Der Beitrag von Anne Demmer.
Der Jubel in der Wahlkampfzentrale seiner Partei Vamos war groß. Der ultrakonservative Kandidat Alejandro Yamatei wird neuer Präsident von Guatemala. Es werde ihm eine enorme Ehre sein, Präsident dieses Landes zu sein, erklärte er kurz nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Wir müssen uns jetzt auf drei fundamentale Dinge konzentrieren: die Bekämpfung der Korruption, der Arbeitslosigkeit und der Gewalt. Während des Wahlkampfs hatte er angekündigt, sich sogar für die Wiedereinführung der Todesstrafe im Kampf gegen bewaffnete Banden einzusetzen. Ähnlich wie in den Nachbarländern El Salvador und Honduras leidet das Land unter der Gewalt der Jugendbanden, der Straflosigkeit und massiver Korruption. Rund 60% der über 17 Millionen Einwohner leben unterhalb der Armutsgrenze. Angesichts der gravierenden Probleme im Land sind die Erwartungen an Jamatei hoch. Diese Wählerin fordert: Wir brauchen einen wahrhaftigen Präsidenten, der die Dinge einlöst, die er verspricht. Das ist das, was wir wollen. Die Gewalt muss ein Ende haben. Die Guatemalteken schienen jedoch wenig Vertrauen in die beiden Kandidaten gehabt zu haben. Lediglich rund 43% der 8 Millionen Wahlberechtigten haben an der Stichwahl teilgenommen. Der ultrakonservative Jamatei saß wegen eines brutalen Einsatzes während seiner Zeit als Chef der Gefängnisverwaltung vorübergehend im Gefängnis. Er wurde jedoch freigesprochen. Das neue Asylabkommen, das der scheidende Präsident Jimmy Morales mit US-Präsident Donald Trump geschlossen hat, spielte im Wahlkampf eine zentrale Rolle. Nach der neuen Regelung, sollte sie in Kraft treten, müssten Salvadorianer und Honduraner, die eigentlich in die USA wollen und dabei zwangsläufig auf ihrer Route das mittelamerikanische Land queren, in Guatemala Asyl beantragen, obwohl das Land unter ähnlichen Problemen leidet. Jamatei hatte das Abkommen bislang abgelehnt.
Anne Demmer, mitten in den Sommerferien könnte in Portugal das Benzin knapp werden. Informationen von Marc Dugge.
In Portugal streiken seit heute die Fahrer von Tanklastern. Um Engpässe zu vermeiden, dürfen Tankstellen nur noch bestimmte Mengen an Treibstoff verkaufen. Viele Urlauber fürchten, dass in den kommenden Tagen der Sprit knapp werden könnte. Tankstellen dürfen ab heute nur noch maximal 25 Liter Treibstoff für PKWs verkaufen. LKWs dürfen 100 Liter pro Tag tanken. So hat es die portugiesische Regierung beschlossen. Rettungskräfte, Polizisten und Flughäfen müssen aber weiterhin komplett beliefert werden. Die Regelung gilt zunächst bis zum 21. August. Um die Versorgung der Tankstellen sicherzustellen, setzt die Regierung auch die Polizei ein. Polizisten begleiteten am Morgen einen Konvoi von Tanklastern aus einem Lager am Rand von Lissabon. Von einem Treibstoffnotstand kann bisher keine Rede sein. Trotzdem hatten viele Menschen am Wochenende vorsichtshalber ihr Auto vollgetankt. Knapp 15% der Tankstellen ging daraufhin offenbar zeitweise der Sprit aus. Manche Autofahrer weichen schon aufs Nachbarland aus. An Tankstellen in Grenzorten in Spanien bildeten sich am Morgen lange Schlangen.
Marc Dugge, Stadt oder Land, wo will man lieber wohnen? Viele Deutsche beantworten diese Frage klar mit in der Stadt. Immer mehr Deutsche wünschen sich aber auch weniger Trubel, bessere Luft, ein ruhigeres, ein gesünderes und vor allem natürlich ein günstigeres Leben und würden deshalb durchaus auch gern aufs Land ziehen. Aber dort hapert es an allem Möglichen, an Ärzten etwa oder allgemein an der Infrastruktur. Immer wieder wird über die Probleme des ländlichen Raums berichtet. Wie und für wen kann das Landleben attraktiver werden? Antworten darauf hat heute eine Studie geliefert, über deren Ergebnisse Johannes Frevel berichtet.
Sie sind zwischen 30 und Ende 40, arbeiten überwiegend in der Digitalbranche und geraten dort, wo ihre urbane Karriere begonnen hat, zunehmend an Grenzen. Teilen der Generation Start-up wird es während der Familiengründung in der Stadt zu eng und zu teuer, sagt Rainer Klingelholz vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Deshalb zieht man gern typischerweise gemeinsam mit Freunden aufs Land.
Diese Kreativen suchen sich neue Spielwiesen. Und die finden Sie vielleicht 50 Kilometer außerhalb. Genau solche Projekte haben wir uns angeschaut. Die Digitalisierung ermöglicht es, häufiger ortsunabhängig zu arbeiten. Und da muss man schlicht und einfach sehen, was daraus werden kann. So ein kleiner Ausweichprozess wäre da sicher angebracht. Es ist eine kleine Gegenströmung. Das ist hier keine Trendwende.
Gefragt beim digitalen Klientel sind günstige Immobilien außerhalb der urbanen Speckgürtel. Silvia Henning ist Gründerin der Initiative Neuland 21, die das Landleben mit urbanen Angeboten interessant für Zuzügler machen will. Sie spricht von Speckwürfeln, die Stadtflüchtlinge aufs Land bringen könnten.
Also die digitale Infrastruktur muss natürlich vorhanden sein, denn man kann auch auf dem Land nur digital arbeiten, wenn man dort Internet hat. Die berufliche Flexibilität, die der Einzelne mitbringen muss, diesen Schritt auch gehen zu können. Und das Dritte ist aber tatsächlich, dass an der Stelle in der Binnenmigration von den Kommunen Voraussetzungen für Zuzug geschaffen werden, dieser Zuzug auch wirklich gefördert wird, damit diese Regionen attraktiver werden, weil das ist in Zeiten des demografischen Wandels die einzige Chance, da an der Stelle zu wachsen.
Nüchtern betrachtet eine Flucht vor teuren Mietpreisen in der Stadt, die ihrerseits einen Preisschub auf dem Land auslöst.
Johannes Frevel über urbane Angebote auf dem Land, wie Städter in den ländlichen Raum gelockt werden können. Und mit diesem Beitrag gehen die Informationen am Abend zu Ende. Im Studio war Christine Heuer. Ich empfehle Ihnen noch unseren Podcast der Tag. Heute mit Philipp May, steht seit 17 Uhr online. Es geht unter anderem um die Rolle der Treuhand beim Ärger der Ostdeutschen jetzt und um die Soli-Diskussion.